HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Wer produziert eigentlich unser Geld? Die Europäische Zentralbank sollte man meinen, aber das stimmt nur zum kleineren Teil. Für 90% der Geldmenge gilt das nämlich nicht. Und warum gibt es keinen Weg mehr zurück zum Gold als Anker für unsere Währung? Darum geht es in der 5. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Wert aus dem Nichts, unser Geld. Autorin ist Dorothee Holz.
Das Klirren, das Klappern der Münzen. Wie lange hören wir es noch? Angesichts der lauter werdenden Forderungen nach einer Abschaffung des Bargeldes. Münzen sind unser Geldgedächtnis seit fast 3000 Jahren. Das, was von Gold, Silber und Kupfer übrig blieb. Was wir anfassen können und sogar verehren. Aristide Saccard hält in Émile Zolas Buch L'Argent, das Geld.
Vom Morgen bis zum Abend klang an den Schmelztagen aus dem Kellergeschoss dieses kristallhelle Klirren der Goldstücke herauf. Den Vorübergehenden klingen die Ohren Jahr aus, Jahr ein davon. Wohlgefällig lächelte Saccard bei dieser Musik.
Am Geld scheiden sich die Geister.
Es liegt in der Natur der Sache, dass Geld eine moralische Seite hat oder eher amoralische.
Sagt Professor Ottmar Issing, einer der anerkanntesten Geldtheoretiker. Er war Chefvolkswirt bei der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank. Was ihn umtreibt, dass das Geld in Verruf zu geraten scheint.
Rund um die Finanzmarktkrise, Bankenkrise, um die vielen Gelder, die man eingesetzt hat, um Banken zu retten, das hat sich im Bewusstsein vieler irgendwie übertragen auf das Geld generell. Das steht sozusagen fast für alles Böse in der Welt. Und logisch, wenn man das Geld abschafft, ist auch das Übel aus der Welt.
Brennende Polizeiautos, schwarz vermummte Gewalttäter, die eine Polizeiwache angreifen. Steine fliegen durch die Luft.
März 2015. Die Blockupy-Proteste vor dem neuen Gebäude der Europäischen Zentralbank in Frankfurt waren der vorläufige Höhepunkt dieses Unmuts. Der Wunsch nach einer Veränderung herrscht aber in vielen Teilen der Gesellschaft, auch bei Wissenschaftlern. Bereits 1516 machte Thomas Morus in seinem philosophischen Dialog Utopia das Geld für alles Böse dieser Welt verantwortlich. Es ist ein Medium, das drei wichtige Funktionen erfüllt. Es ist Tausch- und Zahlungsmittel, es ist Recheneinheit und es dient der Wertaufbewahrung. Einen Apfel gegen eine Birne zu tauschen, scheint einfach zu sein. Sobald einer von beiden etwas anderes will, zum Beispiel Reis oder Kartoffeln anstelle von Äpfeln, wird es kompliziert. Der Tausch scheitert. Dann muss man ein Medium dazwischenschalten, das allgemein anerkannt wird. Das Geld. Geld hat als Tauschmittel gegenüber der Naturalwirtschaft immense Vorteile. Es reduziert die riesige Zahl von Preisrelationen und ist dabei ganz schön praktisch, wie ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert zeigt. Es stammt vom britischen Nationalökonomen William Stanley Jevons.
Er berichtet von einer Sängerin von der Opera Lyrique in Paris, die auf einer Fidschi-Insel einen Liederabend gegeben hat. Und als dann am Abend die Einnahmen überprüft wurden, dann waren das 5 Hühner und 10 Kilo Bananen. Ein Schwein, glaube ich, war auch dabei. Ich meine, das macht ganz praktisch deutlich, welche Probleme entstehen, wenn statt der Geldwirtschaft eine naturale Tauschwirtschaft besteht. Es ist kein modernes Staatswesen, auch in Entwicklungsländern nicht denkbar, ohne dass man mit Geld bezahlen kann.
Mit Geld war es möglich, Güter aus weiter Entfernung zu handeln und zu tauschen. Das heiß begehrte Salz, Safran oder auch wertvolle Stoffe, Kostbarkeiten, für die man nicht mehr mit einem Stück Vieh bezahlen konnte. Man einigte sich dabei übrigens auf sehr unterschiedliche Formen des Geldes. In der Steinzeit und in der Bronzezeit benutzte man Schmuckgeld, Kleidergeld oder auch Viehgeld. Als die Römer um 600 vor Christus die ersten Bronzemünzen prägten, trugen die das Bildnis des Rindes. Sogar der Name ging auf das neue Geld über. Pecus, Vieh, Pecunia, das Geld. Erklärt Professor Michael Nord von der Universität Greifswald.
Die Kleinen haben dann mit Kupfergeld bezahlt, ihr Brot oder ihren täglichen Einkauf. Und die Großen im Fernhandel haben mit Gold bezahlt. Die römischen Goldmünzen dann beispielsweise nach Indien zum Kaufen von Waren aus dem Indischen Ozean geschickt.
Die Gier machte das Wunder des Fortschritts allerdings zunichte. Das maßlose Pracht- und Luxusbedürfnis der Herrscher ließ das Geld schwinden und führte zum Niedergang Roms. Mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches brachen auch Handel und Geldwirtschaft im Mittelmeerraum und in Westeuropa ein. Erst 700 nach Christus legten die karolingischen Herrscher Pippin und Karl der Große mit ihrer Münzreform die Grundlage für die mittelalterliche Geldgeschichte. Sie führten eine einheitliche Währung ein, den Denar, der im ganzen Reich galt. Besonders fortschrittlich in Gelddingen waren aber die Italiener.
Italien ist sozusagen die fortgeschrittenste Wirtschaft im Spätmittelalter und nicht umsonst sind alle Begriffe Banco ist der Wechslertisch oder Giro aus dem Italienischen. Bankrott ist auch der Tisch, der zusammengebrochen ist, Bancarotta.
Man zahlte Edelmetall auf ein Konto ein, konnte Geld überweisen und sogar das Konto überziehen. Die italienischen Kaufleute, die häufig gleichzeitig Bankiers waren, erfanden auch den bargeldlosen Handel. Die Kaufleute mussten nicht mehr umständlich riesige Mengen an Münzen mit sich führen. Sie trugen stattdessen ein Papier bei sich, einen Wechsel. Damit sank auch die Gefahr, ausgeraubt zu werden. Es ist kein Zufall, dass Gedanken zur Volkswirtschaft, zum Geldwesen oder zum Bankwesen gerade in Ländern veröffentlicht wurden, die schon sehr früh wichtige Handelsnationen waren. Italien, die Niederlande und auch England. Geld war aber immer mehr als ein Instrument, welches das Rechnen oder den Handel erleichtert. Mit Geld hat man immer schon bestimmte Werte verbunden. Holger Schmieding ist Chefvolkswirt der privaten Berenberg Bank und er kommt beim Thema Geld regelrecht ins Schwärmen.
Insgesamt ist die Geschichte des Geldes eine große Erfolgsgeschichte. Ohne Geld wäre es uns nicht möglich, eine moderne Wirtschaft aufzubauen. Ohne die Erfindung des Geldes und all der Sachen, die zum Geld gehören, auch des modernen Finanzwesens, gäbe es unseren Lebensstandard von heute überhaupt nicht. Ohne Geld würden viele, viele Menschen Hungers leiden, auch bei uns.
Tatsächlich wurde schon im Mittelalter das Leben der kleinen Leute, der Bauern, Handwerker und auch der Tagelöhner mit Geld einfacher. Professor Ottmar Issing, der den Euro als Währung mitentwickelt hat, gibt dem Geld sogar einen moralischen Stellenwert. Er spricht von Freiheit, in Anlehnung an den russischen Dichter Fjodor Dostojewski. Dostojewski lernte im Gefangenenlager den Wert des Geldes schätzen. Geld war für Dostojewski geprägte Freiheit.
Es gab eine ganze Reihe von Ländern, in denen man den Leibeigenen verboten hat, Geld zu besitzen. Denn wenn jemand Geld in der Tasche hat, dann kann er sich aus dem Staub machen, sich der Herrschaft seines Lehnsherrn entziehen. Das spielt auch eine große Rolle in Diktaturen.
Fortschritt, Wohlstand, sogar Freiheit, das sind die guten Seiten des Geldes. Aber nur so lange, wie alles auch gut läuft. Dem stehen in der Geldgeschichte die schwierigen Seiten gegenüber. Die Krisen, erklärt Professor Michael Nord.
Es gibt mehrere verschiedene Sorten von Krisen, kann man sagen. Es gibt die Finanzkrisen, wo beispielsweise der Staat Probleme hat, sich zu finanzieren, oder die Banken Probleme haben, sich zu finanzieren. Dann gibt es aber auch die monetären Krisen, wo entweder nicht genügend Edelmetall da ist oder wo mit dem Geld manipuliert wird in großem Stil und es zu Inflation kommt. Und diese Krisen ziehen sich eigentlich immer durch die Geschichte des Geldes.
Die Krisen, die mit dem Geld verbunden sind, hängen vor allem mit dem Prozess der Geldschöpfung zusammen, der Entstehung des Geldes. Das Geld kommt ja schließlich nicht aus dem Nichts, oder doch?
Einen Hagel von Goldstücken. Einen Hexentanz von Millionen müssen wir haben, wenn wir drüben, jenseits des Meeres, die angekündigten Wunder vollbringen wollen. Emile Zola, Das Geld.
Hier kommt die nächste sehr wichtige Funktion des Geldes ins Spiel, die Funktion der Wertaufbewahrung. Mit meinem Geld kann ich sofort etwas kaufen oder ich kann es ruhen lassen, kann das Gut später erwerben, im Vertrauen darauf, dass das Geld seine Kaufkraft behält. Das ist das Schlüsselwort im Zusammenhang mit dem Geld. Vertrauen.
Geld ist tatsächlich geronnenes Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass jemand anders dieses Geld künftig akzeptiert. Deshalb akzeptieren wir Geld, einschließlich Papiergeld oder Einträge in irgendwelchen Konten.
Vertrauen muss gewonnen und vor allem auch bewahrt werden. Für Volkswirt Holger Schmieding fast ein Credo. Erfüllt unser Geld aber noch diese Wertaufbewahrungsfunktion? In Zeiten, wo die Märkte mit Billionen von Dollar, Euro, Yen oder Yuan geflutet werden? Man nennt es in der Fachsprache Quantitative Easing oder auch unkonventionelle Geldpolitik. Ziel ist, eine gefährliche Preisspirale nach unten, eine Deflation zu verhindern, was zu enormen Bremseffekten in der Wirtschaft führen könnte. Geld. Das können die Zentralbanken dieser Welt scheinbar unbegrenzt drucken. Und das macht sie so mächtig wie nie zuvor. An dieser scheinbaren Grenzenlosigkeit entzünden sich die Diskussionen über neue Formen des Geldes, die der Geldschöpfung enge Grenzen setzen sollen. Über einen neuen Goldstandard, über Vollgeld oder digitales Geld, den Bitcoin. Diese sogenannte Währung der Enttäuschten tauchte 2009 zum ersten Mal auf. Dahinter steht kein Staat, also auch keine Zentralbank, sondern ein hochkomplizierter Algorithmus. Mit einer Bitcoin-Software kann man sich eine digitale Brieftasche schaffen. Diese neue, weltweit nutzbare Währung hat aber in ihrer kurzen Geschichte schon viele Höhen und Tiefen erlebt, ist alles andere als wertstabil. Natürliche Grenzen gibt es bei Edelmetallen, bei Gold, Silber und Kupfer. Gold- und Silbermünzen haben neben dem Tauschwert auch einen eigenen Gebrauchswert. Man nennt es in der Ökonomie auch Warengeld. Einige sehnen sich wieder nach diesem Warengeld zurück. Auch der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer.
Ich denke, dass Warengeld ein stabiles Geld ist, weil dieses Geld nicht nach Belieben von der jeweiligen staatlichen Instanz vermehrt werden kann und als Schuldtitel missbraucht werden kann.
Beliebig vermehrbar versus begrenzt. Also schlechtes versus gutes Geld? So einfach ist die Sache nicht. Dazu genügt ein Blick in die Geschichte. Denn auch beim Edelmetall, auf dem Geld und Kredit die längste Zeit basierten, war der Manipulation Tür und Tor geöffnet, erklärt Professor Ottmar Issing.
Man hat einfach aus der gleichen Menge Gold oder Silber mehr Münzen gedruckt, dünner, weniger Gewicht und so weiter. Und dann gab es auch Inflation.
Wie einfach und verlockend war die Geldvermehrung erst mit dem Papiergeld, mit Banknoten. Goethe ließ im Faust Mephisto das Papiergeld erfinden.
Ein solch Papier an Gold und Perlen statt ist so bequem. Man weiß doch, was man hat.
Solange das Vertrauen in dieses Papier besteht, das Vertrauen, nicht nur heute, sondern auch morgen etwas dafür kaufen zu können. In diesem Sinne war die Hyperinflation im Jahr 1923 der schlimmste Vertrauensbruch. Ein Vertrauensbruch, der sich ins nationale Gedächtnis eingebrannt hat. Den Boden bereitete die Finanzierung des Ersten Weltkriegs. Danach wurde immer mehr Papiergeld gedruckt, um Wiedergutmachungsleistungen, Reparationen für den Ersten Weltkrieg zu bezahlen. Im Oktober 1923 betrug die monatliche Inflationsrate unvorstellbare 32.000%. In Emile Zolas Roman »Das Geld« klagt Madame Caroline:
»Oh, das Geld«. Dieses verrottende, vergiftende Geld, welches die Seelen austrocknet und daraus Güte, Zärtlichkeit, Liebe zum Nächsten tilgt. Hätte sie die Macht dazu besessen, so hätte sie mit einer Handbewegung das gesamte Geld der Welt vernichtet, wie man das Böse mit der Ferse zertritt, um das Wohlsein der Welt zu retten.
Das Böse schlechthin unterstellte man der Geldvermehrung durch den Zins, ökonomisch gesprochen durch den Preis des Geldes. Der griechische Begriff für Zins ist zugleich der für Kinder. So wie Menschen sich über Kinder vermehren, vermehrt sich Geld, indem es Zinsen bringt. Das weckte schon bei Aristoteles Misstrauen.
Geld kann nicht Geld hervorbringen.
Allen monotheistischen Religionen war der Zins ein Dorn im Auge. So enthält die Tora ein ausdrückliches Verbot des Darlehenszinses. Im Koran muss man dafür im Höllenfeuer schmoren. Auch für die Christen galt der Zins als eine schwere Sünde. Die Kirche bezeichnete jeden, der Zinsgeschäfte betrieb, als Wucherer. Zinsgeschäfte waren in der Folge nur Nichtchristen und Fremden vorbehalten, den Juden und den sogenannten Lombarden, sprich den Italienern. Professor Michael Nord.
Credere lateinisch heißt Kredit. Natürlich, es ist immer ein Vertrauen, denn sie müssen ja sich sicher sein, dass sie irgendwann das, was sie gegeben haben, zurückbekommen. Zunächst ist der Kredit ja mehr oder weniger eine Hilfeleistung, eine barmherzige Hilfeleistung. Irgendwann wird ein System daraus.
Ein System, dessen Grundstein schon vor vielen Jahrhunderten gelegt wurde. Im Italien des 13. und 14. Jahrhunderts boten Bankiers bereits Dispo-Kredite an. Die Ausweitung der Kredite kam dem Handel und auch der Landwirtschaft zugute. Doch mit dem Fortschritt kamen auch die Exzesse und damit die ersten Bankenkrisen.
Manchmal haben sie das Pech, dass alle plötzlich dann an ihr Geld wollen und dann bricht die Bank zusammen und dann haben sie diese Bankarotta, den Bankrott.
Daraus zog das Finanz- und Handelszentrum Venedig seine Lehren. Man etablierte eine Bankenaufsicht und gründete eine staatliche Wechselbank. Ein Versuch, den Wechselverkehr, den ungezügelten Kreditverkehr und damit auch die Geldschöpfung zu reglementieren. Der Hauptgrund, warum Notenbanken entstanden sind, erklärt der ehemalige Bundesbanker Professor Hans-Helmut Kotz.
Tatsächlich sind alle Notenbanken im Wesentlichen entstanden, um mit dem Problem von instabilen Banken umzugehen. Weil wenn alle das Geld abheben wollen, jemand dahinter stehen muss, der Geld bereitstellt. Man redet vom Ausleiher letzter Zuflucht. Bankensysteme ohne diesen Ausleiher letzter Zuflucht neigten alle paar Jahre dazu, zusammenzubrechen. Und das ist die Rolle Finanzstabilität, die an der Wiege der Notenbanken stand.
Eine Rolle, die die Notenbanken jüngst wiedergewinnen mussten. Denn selten trat das ungezügelte Finanzwesen so zutage wie in der Finanzkrise im Jahr 2008. Damals mussten Notenbanken und Politiker alles in die Waagschale werfen, um das Finanzsystem vor dem Untergang zu bewahren und damit wieder Vertrauen zu schaffen.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Dafür steht die Bundesregierung ein.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, Anfang Oktober 2008. Vertrauen, auch in unser Geld, über das die Notenbanken herrschen. Sie allein haben das Recht, die Lizenz zum Drucken von Banknoten. Mit der Amsterdamer Wechselbank wurde 1609 die erste notenbankähnliche Institution gegründet. Die schwedische Reichsbank gilt als älteste heute noch existierende Zentralbank. 1844 wurde mit der Peelschen Bankakte festgelegt, dass alle Banknoten der Bank of England voll durch Gold gedeckt werden mussten. 1873 wurde dieser sogenannte Goldstandard in Großbritannien eingeführt und von den meisten europäischen Ländern übernommen. Das Ziel war Preisstabilität, denn die Bindung an Gold setzte der Geldschöpfung eine automatische Grenze. Doch das verhinderte nicht, dass die Menge an Papiergeld, die Menge an Münzen und Edelmetallen in der Folge deutlich überstieg. Es kam zu einem Run auf das Gold. Und das System brach schon mit dem Ersten Weltkrieg zusammen.
Kein Silber, kein Gold mehr. Nichts mehr von diesen strahlenden Gestirnen, die sein Leben erhellt hatten. Emile Zola, das Geld.
Der Goldstandard wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch das bis Anfang der 1970er Jahre bestehende Bretton Woods-System ersetzt. Dabei war immer der Dollar die Referenz, als Ankerwährung. Der Wunsch nach einer Rückkehr zum Goldstandard hat aber überlebt, befeuert durch die Finanzkrise, die bei vielen das Vertrauen in unser Geldsystem nachhaltig zerstört hat. Ottmar Issing, der Fachmann für Geldtheorie und Geldpolitik, sieht das aber sehr kritisch. Und nicht nur er.
Ja, halte das für geradezu grotesk, dass man ernsthaft daran denkt, wieder einen Goldstandard einzuführen. Man würde die Geldschöpfung von den Zufälligkeiten der Goldproduktion abhängig machen. Das hat sich in der Vergangenheit schon nicht bewährt. Aber zu einer modernen Gesellschaft und Wirtschaft passt dieses Modell überhaupt nicht.
Die Befürworter verweisen wiederum auf die zerstörerische Kraft der heutigen Geldschöpfung, die eine Krise nach der anderen heraufbeschwöre. Viele sehen die Schuld bei den Notenbanken, die doch eigentlich der Stabilität des Geldes verpflichtet sind. Das ist ihr gesetzlicher Auftrag. Diesen Auftrag hat die Europäische Zentralbank beim Euro quasi übererfüllt. Seit es den Euro gibt und die EZB die Europolitik überwacht, liegt die Inflationsrate nah am Stabilitätsziel von 2%. Eine ungewöhnlich lange Zeit der Geldwertstabilität. In D-Mark-Zeiten war die Inflationsrate im Schnitt deutlich höher, bei etwa 2,7%. Doch bleibt es so? Dem ehemaligen Notenbanker Ottmar Issing wird angesichts der ultralockeren Geldpolitik mulmig zumute.
Ich sehe mit großer Besorgnis, dass die Notenbanken in globalem Maße die Märkte mit Geld überfluten, weil sie nach meiner Meinung fälschlicherweise annehmen, dass man damit die Probleme der Realwirtschaft lösen kann.
Das Geld, das in Umlauf ist, Banknoten und Münzen, macht aber im Euroraum nicht einmal ein Zehntel der gesamten Geldmenge aus, die bei etwa 10 Billionen Euro liegt. Die Notenbanken sind nämlich gar nicht die Schöpfer des Geldes. Es sind die Banken. Dieses Geld nennt man Giralgeld. Geld, das Banken ohne Papier schaffen. Selbst vielen Bankern ist nicht bewusst, dass die Geldinstitute für über 90% der Geldmenge zuständig sind. Der Volkswirt Thomas Mayer.
In unserem gegenwärtigen Geldsystem schaffen die Banken Giralgeld dadurch, dass sie Kredite vergeben. Der Bankangestellte schaut ihnen tief in die Augen, ob sie kreditwürdig sind. Wenn er findet, dass sie das sind, gibt er ihnen einen Kreditvertrag. Den unterschreiben sie, dann geht der Kreditvertrag zur Einlagenabteilung und die schreiben ihnen das Geld gut, aus dem Nichts.
Diese Möglichkeit haben Banken, weil sie für Einlagen nur einen kleinen Teil als Sicherheit, als sogenannte Mindestreserve bei der Zentralbank zurücklegen müssen. In der Eurozone liegt diese Mindestreserve bei nur 1%. Wenn ein Kunde 100 Euro auf sein Girokonto eingezahlt hat, kann jede Bank, jede Sparkasse mit genügend Eigenkapital davon 99 Euro als Kredit vergeben. Diesen Prozess können Banken mehrfach wiederholen, allerdings nicht endlos. Geld gibt es also tatsächlich fast aus dem Nichts. Ist die nächste Krise also programmiert? Könnte ein radikal neues Geld- und Bankensystem für mehr Stabilität sorgen? Schlagzeilen machte vor allem das sogenannte Vollgeld. Damit soll Banken die Möglichkeit der Geldschöpfung genommen werden. Die alleinige Herrschaft über das Geld läge dann bei der Notenbank. Banken könnten nur das verleihen, was sie tatsächlich an Geld vorrätig, was sie an Einlagen haben.
Dann würden die Banken als Geldschöpfer ausfallen und würden damit auch als Institution ausfallen, die in hohem Maße Kredit gewähren in dieser Form. Aber den Kredit brauchen wir. Wo wandert das dann hin? Dann wandert das aus den Banken heraus in die Schattenbanken, die dann zwar kein Geld schöpfen können, aber Geld einsammeln müssen, um das zu verteilen. Ob dieses System sicherer ist, ist die Frage. Und ob das ausreicht, um die ganzen Investitionen zu finanzieren, das ist sehr fraglich. Ich halte das für ausgeschlossen.
Der Geldhistoriker Michael Nord sieht beim Vollgeld ein weiteres Problem.
Das würde den Handel vollkommen abwürgen, denn wenn Sie sozusagen keine Deckungslücke haben, können Sie auch keinen Kredit geben.
Die Folge wäre dann auch ganz klar weniger Wachstum. Warengeld oder Vollgeld. Es sind Diskussionen, die nach der Finanzkrise auch in Wissenschaftskreisen aufflammten, aber Randthemen blieben. Das Ergebnis? Mehr Kontrolle und mehr Regulierung, vor allem für Banken. Das zwang auch die Notenbanken, einen neuen bzw. alten Fokus einzunehmen. Allein die Inflation in Schach zu halten, wie vor der Finanzkrise, das genügt nicht mehr, sagt Professor Hans-Helmut Kotz, ehemaliger Bundesbankvorstand und Direktor des Center of Financial Studies an der Goethe-Universität Frankfurt.
Der liebe Gott hat den Notenbanken zwei Augen gegeben, um auf Kaufkraft und Finanzstabilität zu schauen.
Mehr als 2700 Jahre Erfahrung haben die Menschen mit dem Geld. Fast genauso lange mit Krisen und mit Schwankungen, mit guten und mit schlechten Zeiten. Das Auf und Ab wird es immer geben, egal in welchem Geldsystem. Alles andere wäre eine Illusion. Denn offenbar liegt es gar nicht am Geld selbst, glaubt Professor Ottmar Issing.
Geld ist per se weder gut noch schlecht. Ob das, was man mit Geld anrichtet, gut oder schlecht ist, das hängt von den Menschen, ihrer Motivation, ihrem Verhalten, ihren Überzeugungen ab.
Denn Geld ist, so der amerikanische Ökonom James Tobin, eine soziale Konvention. Die Sache mit dem Geld, mit der Wertaufbewahrung, funktioniert nur, wenn Werte, vor allem Vertrauen, auch wirklich bewahrt bleiben. Zu dieser Einsicht kam auch schon Solas Madame Caroline.
Alles Gute entsteht aus ihm, obwohl alles Übel von ihm kommt. Warum soll also das Geld an allem Schmutz und an allen Freveln, die es veranlasst, allein die Schuld tragen? Ist die Liebe etwa minder befleckt? Sie, die das Leben hervorbringt.
Doch das ist ein anderes Kapitel.
Wert aus dem Nichts, unser Geld. Sie hörten die fünfte Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin war Dorothee Holz. Verpasste Folgen dieser Sendereihe finden Sie online auf unserer Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de. Ein Hinweis noch, auf der gleichen Webseite können Sie sich auch beteiligen an einem Wirtschaftsforschungsexperiment und Sie können spielend in einem Rollenspiel sogar etwas Geld verdienen. Das Funkkolleg-Experiment ist ein Projekt des Labors für experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Frankfurt. Teilnehmen können Sie über die schon erwähnte Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de.